Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Martinas Plauderstunde kurz und gut von und mit mir, Martina Frigge-Febier. Beim Evangelischen Krankenhaus Wehende hat sich in letzter Zeit einiges verändert. Genauer gesagt hat sich die obere Etage, ich will es mal so ausdrücken, verändert. Denn nachdem Professor Karaus ausgeschieden ist, wurde alles irgendwie so ein bisschen neu aufgestellt. Es gibt jetzt einen einzigen Geschäftsführer, das ist Hauke Heißmeier. Es gibt einen kaufmännischen Direktor, das ist Nils Vollbrecht. Wir haben einen medizinischen Direktor mit Dr. Matthias Müller und einen ärztlichen Direktor, das ist Dr. Tobias Mett. Wir haben natürlich auch eine Pflegedirektion mit Sebastian Müller und auch einen Direktor der ambulanten Versorgung. Das ist Daniel Glanz. So, zu Gast habe ich heute den ärztlichen Direktor, Dr. Tobias Mett. Und eifrige Plauderstundenhörer kennen ihn schon, denn er ist auch der Chefarzt der plastischen Chirurgie des Evangelischen Krankenhauses Wehende und durfte schon mehrfach bei mir zu unterschiedlichen Themen, zum Beispiel zum Thema Brustkrebs, Rekonstruktion und plaudern. Und ich freue mich total, dass du heute da bist. Herzlichen Dank, dass du da bist, lieber Dr. Tobias Mett.
Ja, hi. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
Ich freue mich sehr. So, jetzt habe ich das mal so grob angerissen. Vielleicht kannst du jetzt die Hörerinnen und Hörer mal darüber aufklären, weil es war ja eigentlich nicht nur Professor Karaus, es war ja eine zweiköpfige Spitze vorher, ne?
Genau. Das Wiener Krankenhaus hat ja sehr lange eine Geschäftsführung gehabt, was im Krankenhausbereich relativ unüblich ist. Also über 20 Jahre, 21 Jahre haben Frank Zizelski und Professor Michael Karaus die Geschicke geleitet, ja. Auch den Aufbau und Ausbau und das Wachstum des Krankenhauses mitbestimmt. Und aus mehrheitlich Altersgründen ist Professor Karaus dann in seinen Ruhestand gegangen und Frank Zizelski folgte ihm zum Jahresanfang nach dem ersten Quartal.
Ja.
Und das Ganze hat dann Hauke Heißmeier, der ja ursprünglich mal aus dem Pflegebereich kam, dann sich mit Wirtschaft sehr viel auseinandergesetzt hat und auch schon eine lange Tradition im Haus hat über Pflegedirektion, kaufmännischer Direktor, ist er dann zum alleinigen Geschäftsführer geworden.
Ja.
Und seine Idee war, dass er das eben auch vereinen kann, die beiden Funktionen, aber darunter ein, ja, das klingt jetzt nach Eigenlob, kompetentes Direktorium möchte. Und
ja, aber das ist doch schön, wenn man sich denn dann breiter aufstellt, das macht doch einfach Sinn.
Ja.
Oder?
Genau. Also so. Es braucht, wie du schon gesagt hast, aus verschiedensten Bereichen natürlich Leute, die das dort überblicken, was dort notwendig ist. Pflege natürlich, ja. Ganz riesengroßer Sektor, die ambulante Versorgung mit Daniel Ganz ist natürlich auch für die Zukunft unter den politischen Gegebenheiten extrem wichtig, dass das gut repräsentiert ist.
Ja.
Und auch im stationären, in der stationären Krankenhausplanung auch durchaus eine gewichtige Rolle hat.
Ja.
Und dann haben wir ja diese Besonderheit mit Matthias Müller, meinem Kollegen, ja. Der medizinischer Direktor ist. Der war vorher auch schon als medizinischer Direktor unter Professor Karaus
ja.
Tätig. Und jetzt habe ich diese Funktion des ärztlichen Direktors neu dazu übernehmen dürfen.
Wo ist denn da der Unterschied? Das ja. Verstehe ich jetzt wieder gar nicht und die Hörerinnen und Hörer auch nicht. Und deshalb brauchen wir da bitte Aufklärung. Und
die Frage ist absolut berechtigt, ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Auch wir mussten uns nicht nur mit der Begrifflichkeit auseinandersetzen, sondern natürlich haben wir eine Art Rollenfindung betrieben, um ja. Auch zu sagen, wer hat hier welche Aufgaben. Und der erste massive Unterschied ist natürlich, Matthias Müller betreibt sein Amt in Vollzeit und kümmert sich tatsächlich um die Abläufe im Krankenhaus, Prozesse, Qualitätssicherung, Zertifizierung.
Oh Gott.
Und ist in ganz vielen Aspekten des täglichen Krankenhauslebens mit involviert.
Ja.
Dadurch, dass er auch Arzt ist, schlägt er so die Brücke zwischen Administration und dem täglichen Tun. Und ich betreibe das im Nebenamt, wenn man das so sagen darf. Also es ist.
Ich hätte beinahe ganz böse gesagt, im Hobby nebenbei, aber ganz so ist es dann doch
genau,
nicht.
Genau, mit viel Interesse und hoffentlich auch etwas Kompetenz. Im Wesentlichen steht auf meinem Hut das Thema Medizinstrategie. Das heißt, ja. Wo wird dieses Krankenhaus sich hinentwickeln wollen? Wie wollen wir in der Zukunft aufgestellt sein? In 5, in 10, in bestenfalls auch 15 Jahren?
Ja.
Und natürlich entwickeln wir das in der Geschäftsleitung, weil das sind wir zusammen mit dem Geschäftsführer und die Direktoren sind wir die Geschäftsleitung und da entwickeln wir das gemeinsam. Aber man wird auch mein Tun daran messen, ob wir eine vernünftige Strategie haben, die tragfähig für die Zukunft ist.
Ja, nun ist ja der große Vorteil, wenn denn dann so eine Spitze sich verjüngt, dass denn dann auch genau neue, junge, frische Impulse nochmal zusätzlich reinkommen. Und ich glaube, da hat Hauke Heißmeier was ganz, ganz Grandioses gemacht und hat gesagt, wenn ich schon so tolle junge Ärzte und auch Chefärzte hier habe, dann hole ich mir die doch mal mit ins Boot und nutze mal deren Kompetenzen aus. Und dann brainstormen wir zusammen und gucken, wie wir das evangelische Krankenhaus Göttingen gut in die Zukunft führen, ne?
Ja, also das ist sicherlich ein Aspekt mit dabei gewesen. Wir haben hochgeschätzte Kollegen. Aber das evangelische Krankenhaus hat auch weiterhin die Herausforderung, dass wir natürlich Kolleginnen und Kollegen haben, die altersbedingt irgendwann das Haus verlassen werden und dann auch neue Kolleginnen und Kollegen gefunden werden müssen, die das mindestens ersetzen oder eben weiterentwickeln, was wir bisher haben. Und das traf mich ja auch. Ich hatte ja in der langen Vorgeschichte von Dr. Mericke über Jahrzehnte.
Riesengroße Fußstapfen, die du aber jetzt gut ausgefüllt, ausgefüllt hast.
Also ich bemühe mich, dass wir da dem gerecht werden. Ja. Und ich war ja der jüngste Chefarzt im Krankenhaus, bin auch nach wie vor noch der jüngste, wobei auch das lässt sich nicht vermeiden, dass das irgendwann aufhören wird. Aber ich habe mich natürlich gefreut, dass ich nach knapp 5 Jahren gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann. Ja. Und ich habe natürlich Ideen und da ich sehr, sehr gerne nicht nur mein Fach, sondern das Krankenhaus weiter mitentwickeln möchte, macht mir das Freude. Und ein bisschen gehe ich sicherlich auch mit einer gewissen Naivität ran. Das, glaube ich, gehört dazu, dass wir auch mal übers Ziel hinausschießen mit manchen Ideen, um es dann mit der Realität abzugleichen, aber was Gutes draus zu machen.
Ja, aber ohne diese Naivität und diesen Enthusiasmus kann man ja nichts Neues entwickeln. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Ja. Wenn ich immer nur auf Nummer sicher gehe, funktioniert es nicht. Sondern ich muss Ideen entwickeln, um, wie du schon gerade gesagt hast, sie dann mit der Realität abzugleichen und zu gucken, was ist machbar, was ist nicht machbar. Und ich glaube, dass ganz viel machbar ist, weil wir ja auch Weiterentwicklungen haben, zum Beispiel durch die KI. Spielt das bei euch auch eigentlich eine Rolle?
Ja, das spielt durchaus eine große Rolle. Also neben dem, dass wir uns natürlich fragen, wo spielt das eine Rolle und wo wird es uns beeinflussen, ist natürlich die Frage, wo es uns auch helfen kann, wo es kann es uns unterstützen. Mhm. Ich habe vor kurzem mit unserer Leitung des Qualitätsmanagements, Frau Dr. Hunke, einen Zuweiserabend gestalten dürfen. Die Wehender Terrassengespräche haben wir wieder aufleben lassen, wo wir einige Kolleginnen und Kollegen aus den Praxen und aus den Niederlassungen eingeladen haben und haben genau das Thema dort gewählt. Da haben wir mal die Überschrift gewählt, der digitale Patient. Ja. Wer braucht das und was macht das mit uns?
Ja.
Und das ist in aller Munde.
Der Zuspruch war bestimmt groß, oder?
Ja, es kam zahlreiche Anmeldungen, haben wir uns wirklich gefreut.
Volle Hütte.
Weil das auch vor Corona hat das letzte Mal stattgefunden und dann ist ja auch immer die Frage, diese Präsenzveranstaltung, wie wird das angenommen? Wir haben zu Corona Online-Meetings und eigentlich so die Kontakte so ein bisschen wahrscheinlich auch verloren und aber das wurde nett angenommen. Wir haben ja auch eine ganz nette Gegebenheit mit der Dachterrasse, wo wir dann nochmal in den Austausch gegangen sind. Das war sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, dieses Thema haben wir insofern erörtern können und ich habe auch viel gelernt in der Vorbereitung des Vortrages, weil Frau Dr. Hunke da wirklich ein Profi in dem Thema ist und hat uns erstmal den Begriff KI nahegebracht, dass sie auch sagte, jeder versteht was anderes darunter. Mhm. Und wo kann uns das helfen? Was ist KI? Ist das schon etwas, was einfach nur Daten miteinander abgleicht und einen Durchschnitt errechnet oder ist das etwas, was wirklich proaktiv sich weiterentwickelt? Wir haben die Herausforderung im Krankenhaus, dass wir erstens hochsensible Daten haben und zweitens dann, wenn wir es im Alltag verwenden, muss das eigentlich als Medizinprodukt durchgehen.
Ja.
Und da sind wir ja behördlich und auch in Deutschland sowieso immer sehr stark reguliert zur Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten, aber das macht es nicht ganz einfach, den neuesten Schrei immer sofort anzuwenden. Mhm. Und andererseits verstehen wir in Wehende ja unseren Auftrag auch in der Menschlichkeit, in dem Krankenhaus für die Menschen dieser Stadt. Und wir wollen den Aspekt Mensch an keinem Punkt missen und auch überhaupt nicht durch eine KI ersetzen. Aber das ist auch bekannt, dass Ärzte mittlerweile einen Großteil ihres Tuns am Schreibtisch verbringen und vor Bildschirmen und die Daten sortieren, die wir gewinnen durch die Behandlung und Therapien. Und das zu sortieren und da Unterstützung zu liefern, dass wir eben möglicherweise in Zukunft vielleicht sogar mehr Zeit wieder haben für Patienten, wäre natürlich eine schöne Vorstellung.
Das wäre natürlich optimal, wenn man KI dazu nutzen könnte, zum Beispiel auch schneller Arztbriefe zu schreiben oder so. Absolut. für die Kollegen, dass es wirklich nur so ein paar Stichworte reicht. Andererseits, und ja, da gebe ich dir völlig recht, ist es genau das, wovor natürlich jeder Mensch, egal ob Arzt oder Patient, immer so ein kleines bisschen Sorge hat, dass denn der menschliche Blick verloren geht. Und genau das darf eben irgendwie auch nicht passieren. Ne? Und dieser Spagat ist echt schwer, oder?
Der ist schwer, aber inzwischen mehren sich die Studien. Es gibt auch viele Pilotprojekte, wo wir sehen, wenn die KI dabei ist, erkennt sie gewisse Sachen sehr früh, sehr schnell, gibt uns Warnhinweise, ohne dass das gefiltert ist.
Ja.
Und die Studien zeigen, dass die Kombination, dass dort der mit dem Know-how und der Erfahrung sitzt, die Anzeigen der KI dann wertet und in den richtigen Kurs stößt, das ist eigentlich das Gewinnbringende dabei.
Ja.
Und es geht, wie gesagt, in keinster Weise um Ersatz. Aber wenn wir immer darüber reden, dass wir auch einen Fachkräftemangel haben, dann ist es natürlich so, dass wir kleine Hilfsleistungen vielleicht sogar mit KI abnehmen können.
Ja.
Das Thema medizinische Fachangestellte ist immer wieder ein großes Thema. Jeder, der in der Praxis sitzt, wird das nachvollziehen können. Wenn die verloren gehen, ist das sehr schwer.
Ja, und das ist echt ein Riesenthema, ne?
Ja.
Also da neue Kräfte zu gewinnen, ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem.
Ja, und da sind wir teilweise gezwungen, uns technischer Hilfsmittel zu bedienen, damit gewisse Abläufe weiterhin gewährleistet werden können.
Ja. Ich hatte irgendwo gelesen oder gesehen, dass zum Beispiel auch bei Begutachtungen von Röntgenbildern, also bei Mammakarzinomen oder so, KI teilweise, also zumindest so probemäßig halt eingesetzt wird, um ganz, ganz viel einzuspeisen, weil die KI dann sehr viel schneller erkennt, das könnte ein Karzinom sein oder.
Das sage ich jetzt als Chirurg und jeder Radiologe wird jetzt vielleicht den Lautstärkeregler runterziehen. Radiologie funktioniert in der Basis ja schon auch so, dass ich Normalbefunde x-tausendfach abgleiche und irgendwo, wo es abweicht vom Normalbefund, ist eine sogenannte Pathologie, ein krankheitswertiger Befund, der dann noch interpretiert werden muss.
Ja.
Und das rausfinden, wo weicht was von der Norm ab,
das
kann jetzt eine KI übernehmen. Und wenn wir überlegen, wie viele Millionen Daten gerade im Bereich Computertomographie, MR-Tomographie zusammenkommen, dann, glaube ich, hat die KI einen echten Mehrwert und kann uns Punkte einkreisen, die man beim händischen Durchscrollen vielleicht übersehen hätte.
Ja.
Und wo wir das jetzt schon aktiv anwenden, Professor Engelke, unser Chefarzt für die Radiologie, hat jetzt gerade das Lungenkrebs-Früherkennungsscreening etabliert und auf den Weg gebracht mit vielen Kooperationspartnern in der Stadt. Das sind die anderen Kliniken, die Uniklinik, das sind viele, viele Zuweiser.
Ja.
Und da hat er mir neulich gerade auch gesagt, es arbeiten in diesem System dieser Früherkennung 4 KIs drin.
Wahnsinn.
Ja, die das erkennen, die auch schon mal einen Befund vielleicht mit vorverfassen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und die.
Sodass man dann als Mensch nur noch mal genauer drauf gucken muss. Also ich bin so ein bisschen so ein technischer Idiot, deshalb frage ich natürlich so nach, weil es ja ganz vielen Menschen so geht. Das ist so, das schwebt wie so eine Wolke über uns, verstehst du? So künstliche Intelligenz ist so. Das ist so ein Konstrukt, wo man als Otto-Normalverbraucher irgendwie so gar nichts mit anfangen kann. Und je bildlicher man sowas darstellt, umso verständlicher und umso weniger angstmachend ist das Thema auch. Weil an manchen Stellen ist es tatsächlich auch angstmachend. Ja. Das darf man nicht vergessen.
Aber vielleicht ist das ganz, ganz gut, was du gerade gesagt hast, wenn ich das auch als junger Vater kann ich vielleicht das Beispiel rannehmen, diese Wimmelbilder.
Ja.
Oder auch finde den Fehler auf zwei verschiedenen oder eigentlich gleichen Seiten.
Ja.
So ähnlich läuft das dann ab und dann kriegt man die Kreise präsentiert und dann darf man im Nachhinein nochmal bewerten, ist das was, ist das nichts, ist das vielleicht doch eher gutartig, aber weicht von der Norm ab.
Ja.
Aber die KI beginnt auch schon bei der Terminvereinbarung.
Ah.
Beginnt auch in der Kommunikation mit dir, erinnert dich vielleicht an deinen Termin, ohne dass da jemand sitzen muss, der händisch eine E-Mail jetzt formuliert.
Ja, toll.
Ja.
Sowas wünsche ich mir, sowas finde ich toll.
Ja, natürlich musst du am Ende den Zugang einmal online haben.
Ja.
Du musst irgendwie in der Lage sein, über ein Medium, Handy, Computer, wie auch immer, auf die Plattformen zu kommen.
Hm.
Aber wenn man das geschafft hat, kann einem das vielleicht etwas abnehmen mit digital versendeten Termin, da ist ganz viel, was schon von alleine laufen kann.
Mir fällt dazu leider ganz was anderes Schlimmes ein. Ahnst du es schon? DSGVO.
Ja, also die Datenschutzgeschichten müssen natürlich wahnsinnig berücksichtigt werden.
Furchtbar.
Wir sind da mit unserem Datenschützer wirklich dabei, der auch sagt, wir können das nicht ignorieren, das wäre ja schlimm. Wir können es auch auf gar keinen Fall verbieten, weil dann verlieren wir den Anschluss.
Ja.
Aber wir müssen mit diesen Daten sorgsam umgehen und brauchen, jeder kennt das, auf jeder Homepage kommt Cookie-Einwilligung nur ein Cookie, sondern ein ganzes Buffet davon soll man dann immer zustimmen. Das ist
Hast
mühsam.
Hast du dir das eigentlich schon mal jemals durchgelesen? Ich frage nur mal so.
Ich klicke meistens auf ablehnen, irgendwas. Also es ist anstrengend, aber man kommt trotzdem nicht drum rum. Und natürlich werde ich auch zugespammt mit vielen Sachen. Aber wenn wir wollen das eine, wir wollen die große Freiheit und die Digitalisierung. Und dann müssen wir irgendwie mit Daten spielen. Das geht nicht anders.
Ja, so. Apropos große Freiheit. Also, die große Freiheit als Chefarzt der plastischen Chirurgie wird ja jetzt zeitlich zumindest ein kleines bisschen eingeschränkt, weil du eben jetzt seit 1.4., ne?
Ja, genau.
Ärztlicher Direktor bist. Wie viel Zeit nimmt das für dich in Anspruch und bist du denn dann trotzdem noch ausreichend für deine Patientinnen und Patienten da? Wie lässt sich das? Und dann, du hast es ja selber gesagt, du bist junger Vater, auch noch mit der Familie vereinbaren.
Ja, also die Herausforderung ist da, ist gar keine Frage. Und natürlich kostet das auch Zeit und es kostet eben auch Zeit abseits der Kernarbeitszeiten, wie man so schön sagt.
Ja.
Ich versuche das so einzurichten, dass ich einen Tag in der Woche vorrangig für diese administrativen Tätigkeiten blockiere. Das reicht nicht immer aus.
Ja.
Erreichbar bin ich den ganzen Tag letztendlich für mein Team, aber das ist der Schlüssel zum Glück. Ich habe ein Team aktuell mit zwei weiteren Oberärzten. Da kommt noch ein dritter dazu im Sommer. Und ich habe drei Weiterbildungsassistentinnen. Und also die Weiterbildung betreibe ich weiterhin mit meinen Oberärzten zusammen ganz aktiv. Wir bieten die Sprechstunden uneingeschränkt an. Da hat sich nichts verändert.
Ja.
Da verlagert sich dann die Last tatsächlich ein bisschen Richtung Oberärzte natürlich.
Ja.
Die sich vielleicht aber auch freuen, dass ich nicht jeden Morgen in der gleichen Präsenz da bin. Das ist ja auch mal ganz nett. Und im Wesentlichen, aber wie gesagt, steht die Klinik natürlich im Vordergrund. Deswegen bin ich froh, dass ich mit Matthias Müller im Tandem da im Direktorium auch wirken kann.
Mhm. Ich sage jetzt auch noch mal wieder was Böses, vielleicht solltest du da gar nicht so hinhören. Aber früher hieß es immer, oh, sei froh, wenn du vom Oberarzt operiert wirst, weil die haben die allermeisten Erfahrungen, die Chefärzte. Die kommen eigentlich, sind nur die Grüße Auguste.
Ja, also ich glaube, da...
Also gut, da sind wir natürlich raus. Ja, ich weiß, nein, aber tatsächlich...
Also da bin ich persönlich noch ein bisschen entfernt von. Ich bin ja, wie gesagt, auch sehr früh Chefarzt geworden und stehe da noch voll...
Dein OP-Katalog, der lässt sich wirklich sehen. Du hast so viel gemacht in deinem Leben. Das steht alles außer Frage, aber ich wollte es damit nochmal sagen. Also du bietest damit natürlich deinen Oberärzten die Chance eben auch Tolles.
Sich zu entwickeln, eine Profilbildung zu machen. Und das ist halt wichtig. Es gibt bestimmte Operationen, wo ich inzwischen dann auch sage, ich empfehle Ihnen, gehen Sie zu meinem Oberarzt. Der macht das routinierter. Ich sag mal, die großen komplexen Rekonstruktionen, da stehe ich fast immer mit dabei oder führe sie persönlich durch. Alleine geht es sowieso nicht. Also auch die großen Operationen mache ich nicht alleine. Da ist fast immer ein Facharzt mit dabei, sodass wir auch die OP-Zeiten günstig halten und ja. am Ende zu einem guten Ergebnis kommen.
Ha. Na, also es, nach wie vor geht es ja doch extrem voran beim Evangelischen Krankenhaus Wehende. Es gibt ja immer irgendwie diese Problematiken, dass man sich so gegenseitig mit den Krankenhäusern, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und man nimmt sich ja keine Patienten weg. Aber genau das ist ja zwischen dem, zum Beispiel dem EK Wehende und der Uni und auch der
MHH auch, ja.
Immer überhaupt gar nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Da ist eine hervorragende Zusammenarbeit. Oder habe ich ein anderes falsches Empfinden?
Nein, also da gibt es eben auch so Leuchtturmprojekte, wie jetzt zum Beispiel das Thema um das Lungentumorzentrum. Das Lungenzentrum ist das beste Beispiel für diese Zusammenarbeit. Nicht nur über die Straße hinaus, sondern über weitere Grenzen hinaus. Ja. Ich glaube, das ist überregional einfach ein Glanzstück sozusagen von beiden Seiten. Sehr, sehr toll entwickelt und, glaube ich, auch zukunftsfähig. Und wir müssen das ja auch, die Politik, ohne dass ich zu politisch werden möchte, aber das, was uns da bevorsteht, Krankenhausreform, die ganzen Abkürzungen mit den Gesetzen, die erspare ich uns jetzt mal, aber eben auch Spargesetze, die dann noch reingestreut werden, muss man fast sagen. Das geht nicht alles aus einer Hand. Stellen Krankenhäuser vor extreme Herausforderungen. Und das fängt beim Maximalversorger wie der Universität an, aber das trifft mittelgroße Häuser, das trifft auch sehr stark die Krankenhäuser. Kleinen, ja. Wir können im Moment sagen, dass wir einfach sehr gute Vergangenheit hatten und sehr stabil dastehen. Deswegen sind wir, glaube ich, ein handfester und guter Kooperationspartner für viele Kliniken in der Umgebung. Und ich erlebe das jetzt, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich komme mit einer gewissen Naivität daran. Ich gehe grundsätzlich erstmal vom Guten aus und gehe auch in diese Leitungssitzung immer positiv rein. Und natürlich gibt es Befindlichkeiten und es gibt auch eine gewisse Form von Konkurrenz mal.
Ja, aber in der Form, dass sie das Geschäft belebt und nicht, dass man einander wirklich beißt.
Ja, und das ist immer das so, wie ich auch im Fachlichen, man muss die Grenzen anerkennen. Ich kann gewisse Sachen, kann ich nicht. Ja. Und dann schicke ich manchmal auch aus Göttingen raus, weil vielleicht gibt es hier keinen, der die komplexe Nasenchirurgie beherrscht oder ähnliches. Dann guckt man sich das an, wie das Netzwerk gesponnen ist und schickt dann im Rahmen des Netzwerkes. Und das ist eben wichtig, dass wir auch mit der Universität einen florierenden Austausch haben, was Weiterbildung angeht. Ja. Weil das wird alles in Zukunft deutlich schwerer mit den Zuteilungen. Wir werden ja von der Politik in der Zukunft gesagt bekommen, so und so viele Operationen dürft ihr in dem und dem Feld machen. Und das ist dann relativ in Stein gemeißelt.
Das ist ganz schlimm. Wenn ich dann der Patient bin, der leider über dieser Grenze liegt, habe ich Pech gehabt. Dann darf ich nicht operiert werden und darf halt an meinem, weiß ich nicht, Karzinom oder ähnlichem versterben? Oder wie ist das,
also das
so von der Politik gedacht? Ich sag's mal so ketzerisch.
Ja, tatsächlich. Es ist ja gedacht zur Qualitätsverbesserung. Also die Operationen, die häufig an einem Standort gemacht werden, die werden da auch weiterhin angeboten und gemacht werden. Und deswegen ist auch richtig, dass hochkomplexe Chirurgie selbstverständlich in der Uni platziert ist und da auch ein Krankenhaus, was das sonst dreimal im Jahr macht, nicht mehr da an der Versorgung teilnimmt.
Ja.
Auch wenn du den Chefarzt oder den Oberarzt so sympathisch fandest.
Ja. Ja, aber in diesem Falle zählt tatsächlich eben, wie wir ja eben schon das Thema hatten, je mehr ich etwas mache, umso besser werde ich da.
Ja.
Ne? Also meine Sendungen sind jetzt nach 10 Jahren auch anders als die ich vor 10 Jahren gemacht habe.
Ja.
Die hättest du dir nicht anhören wollen.
Ja. Also. Nein, und so hat sich das auch, also bei mir ja auch weiterentwickelt. Ja, als ich aus Hannover kam, habe ich gewisse Operationen wahrscheinlich immer noch wieder anders durchgeführt, als ich sie heute durchführe.
Ja.
Jeder entwickelt sich weiter. Das ist auch.
Jeder sollte sich weiterentwickeln.
Mhm. Aber wie gesagt, das Thema Kooperation ist ganz, ganz wichtig. Wir strecken die Fühler in alle Richtungen aus. Wir machen auch unser Visier auf und sagen, okay, wir haben gute Leistungen anzubieten. Wir haben Schwerpunkte im Krankenhaus. Und können in dem Schwerpunkt vielleicht weiterbilden.
Ja.
Für andere Aspekte brauchen wir Kooperation mit anderen Krankenhäusern, damit wir eben eine vollumfängliche Versorgung auch den Patientinnen und Patienten anbieten können.
Ja, und ihr könnt natürlich auch deshalb eine ganz gute Versorgung bei den Patienten anbieten, weil ihr habt auch eine eigene Pflegeschule, ne? Ihr bildet selber aus, oder?
Wir bilden auch selber aus und das darf ich auch sagen, in der Pflege sind wir im Moment so, dass wir die großen Sorgen, die wir aus der Umgebung wahrnehmen, also in anderen Städten, dass Betten gar nicht betrieben werden können, weil es keine Pflege gibt, kann man sagen, das ist in Wehende Gott sei Dank noch nicht der Fall. Das hat auch schon unter der Pflegedirektion, als unser jetziger Geschäftsführer das gemacht hat, wirklich eine super Fahrt aufgenommen. Und Sebastian Müller treibt das so fort, dass wir gut und immer wieder neu ausgebildete Pflegende bekommen. Das beruhigt mich etwas. Also wir können das aufrechterhalten. Wir können die Betten, die wir haben, auch wirklich mit Patienten füllen und dann Behandlungen anbieten.
Ja, spricht aber letzten Endes ja auch für euch, weil ich glaube, wenn man denn dann auch mit den Auszubildenden und den Mitarbeitenden pfleglich umgeht, arbeitet man auch sehr gerne dort. Wenn man natürlich ein schwieriges Arbeitsklima hat, orientiert man sich vielleicht auch weg.
Ja, also das wird es auch in Wehende geben. Auch wir haben, auch wenn wir ein evangelisches...
Das ist doch immer so. Irgendein passt immer... Ne?
Wir sind zwar evangelisch, aber der Heiligenschein, den brauchen wir uns auch nicht aufsetzen.
Das gibt es überall.
Medizinischer Alltag bringt natürlich das mit sich, dass wir auch Stresssituationen haben und auch nicht wahrscheinlich immer auf allen Ebenen perfekt miteinander kommunizieren. Ja. Aber ich glaube, wir haben ein Haus einer gewissen Größe, nicht zu groß. Wir haben einen sehr direkten Kontakt, ohne jetzt Hierarchie beachten zu müssen. Ich hatte eine meiner ersten Mitarbeitenden als Weiterbildungsassistentin, war ganz witzig, die kam aus Berlin. Die war in der Gefäßchirurgie, wahrscheinlich unter Berliner Schnauze auch so ein bisschen groß geworden. Und die sagte nach 3 Monaten, sag mal, irgendwie ist das komisch. Es kommt mir vor, als wären das alle Schauspieler hier. es ist wirklich nett. Ja. Ich kann sagen, diese Kollegin hat auch nach 3 Jahren ihre Momente gehabt, wo sie sagte, nee, das war doof und da ging es mir nicht gut. Ja. Aber das haben wir alle. Ja, das gehört dazu.
Genau.
Das ist ja irgendwie Leben.
Ja, genau. Ja, es ist einfach so, dass eben auch durchaus Situationen auftreten, die so belastend sind, dass man hinterher denkt, oh. Und, das ist auch so ein Thema, was ich immer wieder anspreche, wir Menschen haben uns leider angewöhnt, genau diese Dinge uns sehr viel mehr zu merken, als die vielen, vielen schönen Sachen, die passiert sind. Also von 1000 Sachen passieren 99 schöne, aber das eine, was doof war, das bleibt irgendwie im Hirn sitzen. Warum ist das so? Ich weiß es nicht.
Ich kann es dir auch nicht sagen, aber das ist der Klassiker. Du gehst in ein Restaurant, hast eine schlechte Erfahrung. Was machst du als erstes? Setzt dich bei Google hin und schreibst eine 1-Sterne-Bewertung.
So.
Schlecht. Auch gar nicht repräsentativ.
Ja.
Und natürlich versuche ich auch immer zu motivieren, wenn ich merke, da herrscht eine Zufriedenheit, transportiert es weiter. Mündlich, gerne, auch online.
Ja.
Diese Bewertungen sind auch wichtig tatsächlich für die Orientierung von Patienten. Und
manchmal sollte man vielleicht aber auch vorher einfach mal zum Telefonhörer greifen oder auch zur E-Mail und sagen, da habe ich mich nicht gut aufgehoben gefühlt. Sagen, können wir da mal drüber reden?
Genau so ist es.
Das ist doch das Thema.
Ich bin da immer bemüht. Also wir kontrollieren auch unsere Patienten, auch wenn das teilweise in dem Budgetsystem gar nicht abgebildet ist, relativ lange nach, bis wir den Eindruck haben, hier haben wir einen vernünftigen Punkt erreicht. Jetzt kann man sozusagen die Patientin oder den Patienten wieder alleine lassen, ohne dass da medizinische Hilfe notwendig ist. Und das ist ganz wichtig, da die Kommunikation auch bei Komplikationen aufrechtzuerhalten.
Ja.
Und nicht zu signalisieren, meckert jetzt, natürlich meckert ein Patient, der Komplikationen hat. Also
ist
ja verständlich, ist für alle Beteiligten nervig und derjenige, der es an seinem eigenen Körper hat, ist am meisten betroffen. Aber da muss man wirklich auch ab und zu mal einen Schritt zurückgehen, zuhören. Und ich habe auch bei durchschnittlichen Google-Bewertungen auch schon mal dann versucht, einen Kontakt herzustellen und zu sagen, Mensch, wo haben wir denn den Absprung verpasst?
Ja.
Warum müssen wir das online austragen, vermeintlich anonym?
Ja.
Und könnte ich im Gespräch und sagen, ich mag dich nicht, da hast du einen
und
Fehler
genau
gemacht.
Und genau deshalb schreibe ich hier eine doofe Bewertung.
Fertig. Genau. Und dann lieber den Austausch und sagen, Mensch, hat nicht funktioniert. Vor allem, dann kann man ja sogar noch weiterempfehlen.
Ja.
Ja. Also ich habe Patientinnen, wenn es nicht harmoniert,
muss man auch einfach sagen, darf ich Ihnen den und den empfehlen.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite oder im Krankenhaus Neubethlehem. Es gibt überall auch super Kollegen, wo man sagen kann, hey, ihr müsst noch nicht mal so weit fahren, ihr könnt euch das angucken.
Ja, genau. Ja. Also angucken kann man sich auf alle Fälle jetzt auf eurer Homepage, dass sich denn dann die Führungsebene verändert hat. Damit sind wir nämlich mit unserer Plauderei schon durch. Heute zu Gast in Martinas Plauderstunde war der ärztliche Direktor des Evangelischen Krankenhauses Wehende, Dr. Tobias Schmidt, der auch gleichzeitig Chefarzt der plastischen Chirurgie ist. Und wir haben heute mal darüber gesprochen, dass es denn dann seit dem 1. April dieses Jahres sozusagen eine neue Führungsspitze, eine neue Spitze gibt, die ja einfach fortschrittlich mit der Zeit mitgehen will und gucken will, dass die Medizin auch da ankommt, wo sie hingehört, nämlich bei den Menschen. Lieber Tobias, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Du hast, glaube ich, zum einen dazu beigetragen, auch mal klarzumachen, wie komplex eigentlich so ein Krankenhaus ist, dass es eben auch so viele Menschen braucht, die an verschiedenen Stellen hingucken und koordinieren und machen und tun. Und zum anderen auch noch mal, glaube ich, auch hoffentlich eine schöne Werbung fürs Evangelische Krankenhaus Wehende, weil nach wie vor, finde ich, unsere medizinische Versorgung hier in ganz Göttingen ausgesprochen gut.
Die können wir, glaube ich, gemeinsam gut leisten und haben sehr gute Partner an der Seite.
Finde ich auch. So, liebe Hörerinnen und Hörer, medizinische Versorgung kriegen Sie hier im Stadtradio nicht, aber Sie werden bei uns immer mit den allerneuesten Nachrichten versorgt. Wenn Sie die nicht hören können auf der 107,1 oder dem Livestream, dann haben Sie die Möglichkeit, die natürlich nachzulesen. Auf unserer Homepage stadtradio-göttingen.de halten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Redaktion immer alles Wissenswerte für Sie bereit. Wenn Ihnen das zu mühsam ist, sich da immer durchzuscrollen, abonnieren Sie gerne unseren kostenlosen WhatsApp-Kanal, der, wenn Sie einmal am Tag, manchmal auch zwei oder dreimal, wenn zum Beispiel gerade auch mal wieder eine Bombenentschärfung stattfindet oder, immer gleich auf dem Laufenden gehalten. Natürlich finden Sie dort auch alle anderen wichtigen Nachrichten, die für Sie aus dem Bereich Göttingen, den Landkreisen oder überhaupt ganz Südniedersachsen wichtig sein könnte. Ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie bei mir das nächste Mal auch wieder reinhören, bei Martinas Plauderstunde kurz und gut. Und ich würde mir wünschen, dass Sie bis dahin gesund bleiben und bleiben Sie vor allen Dingen interessiert. Ich freue mich total auf Sie. Bis zum nächsten Mal, Ihre Martina Frigge-Filbier.